Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solofolgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Hi Tim, schön, dass du heute dabei bist. Wir sind ja jetzt schon öfter im Austausch gewesen und haben verschiedene Synergien. Und eine Sache, die mir sehr hängen geblieben ist, ist, dass du meintest, du siehst das Leben so ein bisschen als Unternehmensuni. Also du bringst ja jahrelange Erfahrung schon mit auf deinem Businessweg. Und magst du uns einmal abholen, was dieser Begriff für dich bedeutet?
Ja, vielen Dank, Stella, für die Einladung. Die Lebens- oder die Unternehmeruniversität. Ich habe den Begriff für mich geprägt, als ich damals, also es gibt wenige Zeiten, in denen ich angestellt war. Und nach dem Ende meiner Ausbildung war ich so ein bisschen auf diesem Weg, auf dem Scheideweg, wie entwickelt sich eigentlich quasi mein Leben? Und dann habe ich für mich entschieden, ich schule mich in meine eigene Unternehmensuniversität ein. Was heißt das oder was meine ich damit? Ich wollte schon immer selbstständig sein und wollte sozusagen darüber herrschen, was tue ich den Tag über? Also eine gewisse Art von Autonomie, die mir total wichtig ist. Und kannte aber sozusagen, habe das Wissen ja gar nicht gehabt, wie baut man eigentlich ein großes Unternehmen auf? Wie macht man das? Wie ist man ein CEO? Und dann dachte ich ja, was ist denn das Klügste? Wie lerne ich denn am schnellsten und am besten und wie lerne ich das alles? Und das habe ich dann einfach gemacht, indem ich mich in meine Unternehmeruniversität eingeschult habe, gesagt, learning by doing. Also ich schmeiße mich ins kalte Wasser, ich probiere jetzt einfach aus, wie funktionieren die Dinge, und durch dieses learning by doing lerne ich am besten und am schnellsten, was funktioniert und was funktioniert nicht, und nehme damit natürlich auch Risiken in Kauf, die andere Menschen vielleicht nicht in Kauf nehmen würden. Und das ging damals einfach so, weil ich im Prinzip eigentlich keine große Fallhöhe hatte und dementsprechend eigentlich alles möglich ist. Und ich glaube, da ist noch so ein kleiner Teil an Mut in mir. Also ich bringe so ein bisschen Mut mit und mit einer gewissen, das Thema Mut ist noch ein bisschen gespickt mit einem gewissen, mit einer Gewürze Naivität. Ich habe den Eindruck, dass manche Menschen sehr viel durchdachter an Dinge herangehen, und ich merke so, dass ich manchmal gar nicht so weit denke und dann irgendwie so, ach ja, das wird schon irgendwie gut gehen, und so stolper ich dann quasi eigentlich so ein bisschen durch mein Unternehmerleben.
Super schön, vor allem das Ganze auch etwas spielerischer anzugehen. Also den Begriff, den habe ich von dir das erste Mal gehört, und dieses einfach gar nicht so verkopft sein, sondern ins kalte Wasser reinspringen, das hast du ja dann scheinbar auch schon vor 15 Jahren getan, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Ja, genau. Also inzwischen würde ich sagen, sogar 16 Jahre habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, habe irgendwie die Ausbildung abgeschlossen und habe dann mich direkt selbstständig gemacht mit einer eigenen Eventagentur, weil das quasi dann auch irgendwie die Möglichkeit war, ja, ins Selbstständige und ins Unternehmerbusiness einzusteigen.
Und was war die größte Herausforderung, jetzt gerade wenn du mal an den Anfang denkst mit dem heutigen Wissen? Also du bist jetzt in deiner Uni eingeschrieben, hast gesagt, ich lerne jetzt alles, was auf mich zukommt. So, was waren die größten Challenges?
Also ich würde sagen, für mich selber, wenn ich die letzten oder also einfach diese 16 Jahre zurückblicke, dann war die größte Herausforderung, glaube ich, mich selber kennenzulernen und zu verstehen und auch einzugestehen, wie ich funktioniere. Warum sage ich das so? Weil ich erst im Laufe der Zeit verstanden habe, dass ich als Mensch gewisse Sachen gut kann, andere Dinge nicht so gut kann, und dass die signifikanten Einfluss darauf haben sollten, an welchen Projekten beteilige ich mich, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen und bei welchen Dingen lasse ich quasi lieber die Finger von. Und das habe ich ehrlich gesagt relativ spät erst für mich sehr klar gezogen, so dass ich dann erst spät für mich relativ gut entscheiden konnte, von welchen Projekten lasse ich eigentlich die Finger, weil das etwas ist, was ich vielleicht gar nicht so gut kann, sondern ich muss mich jetzt auf einen Co-Founder verlassen oder habe ich zu etwas wirklich Ja gesagt oder habe ich nur einfach nicht klar genug Nein gesagt? Also ich glaube, dieses Verstehen, worin bin ich gut, was kann ich gut und wo lasse ich lieber die Finger von, weil es eigentlich quasi gar nicht mein Spezialgebiet ist und ich auch keine Leidenschaft verspüre, mich da reinzuarbeiten. Wenn es, ich glaube, ich weiß nicht, von wem das Zitat kommt, aber wenn es kein Hell Yes ist, dann ist es ein No. Das habe ich erst spät lernen dürfen und mir durchaus die eine oder andere blutige Nase geholt.
Ja, ich glaube, wir sind beide d'accord, wenn wir sagen, der eigene unternehmerische Weg ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung, weil du ständig mit dir konfrontiert wirst. Und gerade jetzt in deinem Setting, wenn ich das so richtig raushöre, du hast einfach gemacht, hast geguckt und dann on the way verstanden, okay, was kann ich richtig gut, ne? Was sind so meine Stärken? Worauf fokussiere ich mich auch? Gab es einen Zeitpunkt, wo du dir auch externe Unterstützung reingeholt hast?
Ja, das war irgendwann wirklich dann zu Krisenzeiten. Also ich habe irgendwann gemerkt, also das ist das, was passiert ist. Mein Unternehmergeist ist sozusagen die ganze Zeit am Drehen und hat dann ein Projekt, zwei Projekte, drei Projekte. Plötzlich hatte ich irgendwie zu Hochzeiten 6 GmbHs und war da Geschäftsführer. Und das hat dazu geführt, dass ich für 6 GmbHs irgendwie die Bälle in der Luft halten muss. So. War das klug? Auf gar keinen Fall. War das fokussiert? Überhaupt nicht. Und da, spätestens da, als dann quasi so ein bisschen, wenn das Kartenhaus da so ein bisschen ins Kippeln kommt, hat das natürlich Auswirkungen auf alle anderen Dinge, alle anderen Bälle, die man so in der Luft hält. Und spätestens da habe ich dann tatsächlich mir Unterstützung ins Boot geholt, um die Frage zu stellen, sag mal, Tim, was machst du da eigentlich? Also wie bin ich eigentlich zu diesen ganzen Entscheidungen gekommen, dass ich jetzt so viel Verantwortung trage? Also funktioniert das so weiter? Und bin dann quasi sehr intensiv mit einem externen Coach erstmal in so eine innere Reise gegangen, um zu verstehen, wie ich eigentlich zu diesen Entscheidungen gekommen bin und welche Entscheidungen dafür eigentlich sozusagen für mich persönlich dienlich waren und welche ich getroffen habe, weil ich vielleicht eine Opportunity, eine wirtschaftliche Möglichkeit gesehen habe, aber am Ende des Tages das Ganze gar nicht sozusagen mein Herzgebiet ist.
Boah, da hast du jetzt eine Menge reingebracht. Also die Frage, die sich direkt stellt, wie viele GmbHs hast du aktuell?
Es sind nur noch 4 und zum Ende des Jahres nur noch 2.
Und was ist der Grund, dass du reduzierst?
Ich glaube inzwischen einfach, wie jeder Mensch, haben wir einfach 100% Fokus. Und wenn ich 100% auf 6 GmbHs verteilen muss, dann kriegt jede unterschiedliche GmbH einfach nur einen gewissen Teil an Fokus und kann quasi nicht gedeihen. Inzwischen sind es auch gar nicht mehr 4 operative GmbHs, sondern 2 davon sind gar nicht sozusagen operativ, sondern 2 haben eine Holding-Funktion. Und dennoch gibt es sozusagen 2 operative Projekte, die ich mache. Und davon, auch das wird sozusagen jetzt reduziert, so dass ich wirklich den Fokus auf eine Geschichte legen kann, die mir im Prinzip eher dient, als dass sie mehr Energie zieht.
Danke fürs Reinholen. Ja, und auch deine Transparenz. Also mir kommt direkt das Buch in den Kopf. The One Thing kennst du vermutlich auch, oder?
Sagt mir was, ja.
Vielleicht wäre es nochmal ganz spannend. Genau, weil ja, da ist tatsächlich auch immer dieser Fokus, ja, Fokus ist das Stichwort, zu gucken, ne, wo gehen meine Ressourcen hin? Also das kann ja anfangen in, wie sieht meine Woche aus, bis zu, wie viel Energie habe ich, wenn wir in 100% denken, in einem vollen Kuchen, wie viele Stücke kann ich überhaupt aufteilen und was ist dann noch zielführend? Also von daher werde ich auch mal verlinken, diesen Buchtitel, gerne. Ich denke, der hilft vielen. Super. Und gleichzeitig bin ich total bei dir, dass auch dieses Unternehmerische ja 100% Kreativität bedeutet. Also du kannst ja ständig dich heute neu erfinden und ständig, wenn du einmal diesen Blick hast, auch überall Möglichkeiten erkennen. Also da immer wieder zu sagen, okay, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Was ist jetzt dran? Ich denke, das kennen wir alle, dass es echt schwer ist, sich da immer wieder zurückzuholen. Also wie machst du das jetzt, Tim? Wie triffst du Entscheidungen?
Mir gelingt es inzwischen sehr viel besser zu verstehen eben. Also dadurch, dass ich die innere Reise einmal gemacht habe, habe ich inzwischen für mich so einen Puffer gebaut, dass ich sage, mir dürfen natürlich weiterhin Ideen kommen. Aber die Frage ist sozusagen, müssen all diese Ideen von mir auch umgesetzt werden? Oder ist das vielleicht auch einfach eine Gabe, die ich habe, dass mir sehr, sehr kluge Ideen kommen, Geschäfts- und Businessmodelle. Und ist das ein Geschenk, das ich auch anderen Menschen machen kann, die, wenn sie dann die Energie haben, damit dann irgendwie sehr erfolgreich werden? Das ist so ein bisschen der Grund. Ich bin sozusagen aus der aktiven Unternehmerrolle, die letzten 15 Jahre habe ich eben aktiv Unternehmen selber aufgebaut und gehe gerade sozusagen immer mehr in eine Art von einem Beirats- und Coaching-Rolle und helfe sozusagen Unternehmern genau in dieser Phase, wenn sie sozusagen gute Strukturen, gute Prozesse, gute Grundlagen für eine Skalierungsphase auf die Beine stellen wollen, da dann sozusagen reinzugehen und zu gucken, was kann ich von der Erfahrung, die ich über die letzten 15 Jahre eigentlich mitgebracht habe, mit an den Tisch bringen. Und das Spannende daran ist, dass ich sozusagen diese Stärke, die ich habe, quasi immer in 1000 verschiedenen Strategien und Ideen zu denken, dass die eine sehr, sehr wertvolle Ressource ist, wenn ich die an den Tisch bringe. Ich aber den Teil, der mir schwerfällt, also quasi die Umsetzung, die Execution sozusagen, dass der Teil dann quasi beim Kunden natürlich eigentlich selber steht und meistens auch bei jemandem steht, der sozusagen in dem Bereich sehr viel stärker ist als ich.
Ja, okay. Und zur Vorbereitung vorhin hast du ja auch den Begriff Startup erwähnt. Also, dass es dir wichtig war, in den ersten Jahren jetzt deines Unternehmerdaseins vor allem auch größere Firmen aufzubauen. Ist das auch jetzt deine Kundengruppe oder was genau würdest du sagen, ist der größte Mehrwert in der Unterstützung durch dich?
Ja, also für mich ist das sozusagen der Begriff der Organisationsentwicklung. Das, was ich mache, ist, ich unterstütze genau in dieser Wachstumsphase. Üblicherweise ist es relativ leicht, auf so 20 bis 30 Mitarbeiter zu kommen. Das ist sehr, sehr easy. Man muss ein Geschäftsmodell finden, man muss irgendwie gucken, dass man einen guten Go-to-Market findet. Aber ab so ungefähr 20, 25, 30 Mitarbeiter beginnt die Geschäftsführung sozusagen, hat überall ihre Finger drin. Das ganze Wissen ist irgendwie kanalisiert bei der Geschäftsführung und bei dem ursprünglichen Founder. Und da ist eine gläserne Decke. Und diese gläserne Decke aufzubrechen und zu verstehen, was brauchen wir eigentlich für Strukturen und für Prozesse, um jetzt quasi das Wachstum in 30, 50, 100, 150 Mitarbeiter zu bringen. Das ist eben das, was ich mit an den Tisch bringe. Da gibt es schöne Modelle. Ich bin sozusagen Teil eines Beratungsnetzwerkes von ScaleUp. ScaleUp ist ein Framework aus den USA von Vern Harnish. Vern Harnish ist ein sehr, das Buch können wir sozusagen gerne verlinken. Vern Harnish hat viele, viele Unternehmen in dieser Skalierungsphase beraten, hat erstmal ein schönes Buch geschrieben, die Rockefeller Habits 2.0. Da ging es darum, eigentlich zu kristallisieren. Der Rockefeller hat damals vor, ich bin der Meinung, 100 Jahren ein riesiges Unternehmen mit 80.000 Mitarbeitern aufgebaut. Und irgendwie ist es ihm gelungen, diese 80.000 Mitarbeiter zu steuern. Und er hatte damals keinen Slack, er hatte keinen WhatsApp, er hatte keine E-Mail, er hatte auch kein Telefon. Also ihm ist es gelungen, eine Organisation dieser Größenordnung zu einem wirklichen wirtschaftlichen Erfolg zu bringen. Und er hat später Briefe an seinen Sohn geschrieben und viele dieser Geheimnisse, die er nutzt, um diese Unternehmensgröße aufzubauen, hat er eben in Briefen an seinen Sohn verpackt. Und der Vern Harnish, der hat diese Briefe dann, ja, ich sag mal, analysiert und hat daraus quasi eigentlich die Rockefeller Habits 2.0, ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben und auch eben dieses Scaling-Up-Framework daraus gebaut, was wir als Beratungsnetzwerk quasi hier im europäischen Raum nutzen, um Unternehmen genau in dieser Wachstums- und Skalierungsphase zu unterstützen. Das ist bekannte Unternehmen, die das mit ScaleUp sehr erfolgreich waren. Volocopter ist daraus sehr groß geworden. Roadsurfer kennen wir vielleicht. Purely ist ein Kunde von uns. Also im Prinzip, wir bringen quasi das Framework und ein bisschen das Organisationsmodell mit an den Tisch, mit dem es Unternehmen schaffen, dann wirklich diese Wachstumsgrenze zu durchbrechen.
Und jetzt hast du ja gesagt, die Teams aufzubauen, so 20 bis 30 Mitarbeitende, das ist noch relativ einfach und dann irgendwann nimmt ja die Komplexität zu, also sowohl für dich als Inhaber als auch für das Team als solches. Wo würdest du sagen, ist so die Grenze jetzt auch von der Teamgröße her, wo es echt challenging wird?
Wir sprechen da immer von den Tälern des Todes. Und man spricht davon, dass das ist eine Erhebung von der Entrepreneurs Organization, die spricht davon, dass ungefähr 90% der Unternehmen in etwa die Millionengrenze nicht überschreiten. Und dann gibt es quasi mehrere Täler des Todes in einer Wachstumsphase. Und das erste beginnt halt so zwischen 1 bis 5 Millionen Euro Revenue. Da geht es einfach darum, dass wir beginnen müssen, die Prozesse und Strukturen einzuführen, die eben nicht mehr an dem Gründer, an dem eigentlichen Gründer und Unternehmer hängen, sondern wir müssen Standardprozesse bauen. Wir müssen klar regeln, wer ist für was verantwortlich, welche Funktion gibt es in der Organisation eigentlich, um die Wertschöpfung von A bis Z sozusagen wirklich durchzubringen. Das ist eigentlich sozusagen das erste Teil des Todes. Und dann gibt es sozusagen weitere, da wo es dann zum Beispiel irgendwann darum geht, haben wir eigentlich eine etablierte Kultur, eine Kultur, die dazu führt, und haben wir sie quasi so verbalisiert oder formuliert, dass wir diese Kultur, die wir als Gründer mal in einem kleinen Kreis sehr groß und hochhalten konnten, haben wir diese Kultur so formuliert, dass sie auch bei 100 oder 150 Mitarbeitern gelebt werden kann. Weil sonst beginnt so eine Kultur ziemlich schnell brüchig zu werden in einer Größenordnung, wo der Gründer oder der Unternehmer eben nicht mehr mit allen Leuten im Gespräch ist. Also so ab 70, 80, 90 Mitarbeiter kann ich als Gründer eben nicht mehr die Kultur so formen durch mein eigenes Gespräch, sondern ich kann die Kultur dann eben, ich brauche andere Mechanismen, um sicherzustellen, dass die Kultur eigentlich dem ursprünglichen Gedanken auch wirklich weiterhin gerecht wird. Und das sind so Instrumente, die aus diesem Scale-Up-Instrument kommen, die wir mit den Teams dann trainieren, um wirklich sicherzustellen, dass diese verschiedenen Wachstumskurven oder Wachstumshürden, die immer sozusagen von einem Tal des Todes durchbrochen werden, dass diese Gründer eben diese Täler des Todes gut überspringen können.
Und wenn du jetzt auf dich schaust und deine Erfahrung, was würdest du sagen, ist so die Teamgröße, mit der du echt richtig Spaß hast? Also wo es so, das ist so dein Optimum jetzt mit all dem Wissen.
Mhm. Oh, das ist eine spannende Frage, weil ich sozusagen unterschiedliche Teamgrößen relativ spannend finde. Es gab eine Zeit, da wollte ich das größte Team ever haben. Da war so das Ziel, wir müssen 1000 Mitarbeiter werden. Ich glaube inzwischen, dass man mit 100 Mitarbeitern irgendwie sehr erfolgreich was initiieren kann. Aber ehrlich gesagt, auch so ein klassisches kleines Zehner-Team, die alle in der gleichen Stadt wohnen, wir uns wirklich in der Garage oder im Office quasi dann wirklich jeden Tag treffen, kann auch wunderbar funktionieren. Und auch der Gedanke von, ich bin ein Einzelkämpfer und habe quasi meine Freelancer und meine, also ich bin das kleinste Team auf Erden, kann aber mit dem kleinsten Team auf Erden irgendwie den größten Umsatz machen. Also auch das hat irgendwie eine gewisse Attraktivität. Also ich würde nicht sagen, dass mir eins mehr oder weniger zusagt. Ich glaube, so mit 10, 15 Leuten ist man so in so einer schönen, schlagkräftigen Runde, hat aber natürlich auch gewisse Begrenztheit, wenn es darum geht, gewisse Wachstumsgrenzen zu durchbrechen. Naja, aber 10, 15 Leute lassen sich auch sehr, sehr gut handeln.
Ja, bin ich total bei dir. Also unser Austausch war ja vor allem dazu viel auf Basis von kleinen und mittelständischen Firmen, also KMU. Wir haben vor allem schon die Nachfolge beleuchtet, jetzt auch in deinem aktuellen eigenen Podcast Bipreneurship. Und siehst du auch diese Möglichkeit des Wachsens durch Zukauf? Also du hast mal erwähnt, dass du selber Nachfolgeerfahrung hast. Von daher hol uns gerne auch mal in diese Welt, was du über eine alternative Strategie durch Kauf denkst.
Ja, gerne. Ich habe, nachdem ich sozusagen mehrere Unternehmen aufgebaut habe, ich hatte dann irgendwann ein Exit, habe ein Softwareunternehmen, das ich aufgebaut habe, erfolgreich verkauft an einen Wettbewerber aus Norwegen. Und danach habe ich mich gefühlt, als könnte ich Bäume ausreißen. Also ich war, dass ich dachte, jetzt bin ich wer, jetzt könnte ich sozusagen alles parallel machen. Und vielleicht ist mir da auch erneut sozusagen ein bisschen die Naivität über den Weg gelaufen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt könnte ich mir ja langsam auch beginnen, so ein Portfolio zusammenzukaufen. Und das habe ich sozusagen in einem Fall gemacht, habe gesagt, ich übernehme sozusagen ein kleineres Softwareunternehmen und habe, glaube ich, einige Red Flags in dem Fall übersehen und quasi nicht so wahrgenommen, wie ich sie hätte wahrnehmen müssen. Das Unternehmen hat sehr gut funktioniert Und das ging schon in die richtige Richtung. Wir sind nur sozusagen dann im Laufe der Wirtschaftskrise sozusagen so ein bisschen unter die Räder gekommen und haben dann mit einem Merger, mit einem Wettbewerber eigentlich dann doch noch eine gute Lösung gefunden. Aber ich muss sagen, ich habe Federn gelassen. Also ich habe wirklich gemerkt, was es dann eben bedeutet, so ein neues kulturelles Unternehmen zu übernehmen, was das mit mir macht, welche Kompetenzen ich brauche, was für formelle Prozesse eigentlich total hilfreich gewesen wären. Aber wenn man jetzt nochmal sozusagen zurückdenkt an den Anfang des Podcasts, das ist so mein Weg. Ich denke weniger und tu mehr. Und das geht halt auch mal nach hinten los. Und im Nachgang würde ich sagen, hat mich das Thema Acquisition Entrepreneurship, was das ja in dem Fall ist, also ich sozusagen bin Unternehmer und muss nicht immer eine Idee von 0 auf 1 bringen und gucken, dass ich erstmal überhaupt irgendwie zahlende Kunden finde und ein fähiges Geschäftsmodell, sondern ich gehe sozusagen in die Unternehmensnachfolge und kaufe sozusagen ein Unternehmen und gerne auch sozusagen ein signifikant größeres Unternehmen. Das ist mir erst so ein bisschen mit der Zeit nochmal klar geworden, dass das ja ein Thema ist, was so zum einen, glaube ich, in den letzten Jahren Unternehmensnachfolge, das hört sich so an, das machen nur die großen riesigen Konzerne oder sozusagen die großen Familienunternehmen. Und dann ist mir so ein bisschen nochmal über den Weg gelaufen, dass es ja durchaus viele, sogar sehr viele kleine Unternehmen gibt, gerade im KMU-Bereich, sei es der Handwerker nebenan, der Dachdecker, die ja auch sozusagen irgendwann in die Nachfolge gehen müssen, dass das eigentlich ein sehr, sehr attraktives Feld ist, mit dem, wo ich mich eigentlich als Unternehmer wunderbar ausfugen kann. Und das ist so ein bisschen das ist so mein Einstieg in das Thema Acquisition Entrepreneurship. Ich habe viel gelesen, in den USA gibt es ja ganz bekannte Protagonisten, die das auch sehr, sehr schön irgendwie in die breite Masse medial bringen. Und damit bin ich jetzt eigentlich mit dem eigenen Podcast gestartet, weil ich da auch wieder so zwei Sachen ganz spannend finde. Zum einen will ich mal diesmal den Weg gehen, dass ich nicht sofort was mache, sondern ich will erstmal mit ganz vielen Leuten sprechen. Und das Sprechen kann ich natürlich auch wunderbar in einem Podcast machen. Ich kann Netzwerk aufbauen, ich kann Verbindungen, ich kann Informationen sammeln. Und daher habe ich jetzt erstmal gesagt, ich starte den Podcast Bypreneur, mit den entsprechenden Experten einfach irgendwie lange Gespräche führen kann. Und ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Menschen draußen, die auch gerade Lust haben, vielleicht in eine Unternehmensnachfolge zu gehen. Und wenn der Podcast dazu beitragen kann, dass die entsprechenden Informationen dann zur Verfügung stellen, ich glaube, dann hat er sich gelohnt.
Auf jeden Fall, Tim. Also genau das ist das Thema, da überhaupt drüber zu sprechen, dass wir Wissen vermitteln, dass es eine reale Alternative ist zur Neugründung. Also du hast jetzt selber beschrieben, ne, von deinem 16-jährigen Weg, das kam jetzt eher so am Ende wahrscheinlich, ne, so diese Möglichkeit der Nachfolge. Und
ja, genau.
Und das auch einfach schon viel früher als reale Chance anzunehmen, gerade wenn das Risiko geringer ist. Also mit Risiko meine ich jetzt sowas wie, ne, vielleicht gibt es noch keine Familie, vielleicht also Kinder in der Form, vielleicht gibt es auch noch keinen Hauskredit oder so klassische Themen, die im Laufe des Lebens anfallen, um auch dieses Fallen, ne, du hast diese Fallhöhe eingangs schon mal genannt, zu reduzieren. Also aus meiner Perspektive ist es eine riesige Chance, die wir da gerade in Deutschland haben, ein riesiger Markt. Und Cody Sanchez, die in den USA sehr bekannt ist für Nachfolge, die hat so einen Indikator in einem Webinar genannt, wo ich teilgenommen habe, und zwar, wenn es Faxmaschinen gibt, dann ist das ein super Business. Und wenn wir in Deutschland überlegen, okay, ne, wie viele Faxe werden verschickt, wahrscheinlich sogar täglich, also dann haben wir da ganz, ganz viel Markt und können schauen, was machen wir damit?
Ja, also genau das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Blickwinkel, den ich für mich so erstmal gewinnen musste. Ich muss nicht immer eine neue Idee machen. Ich muss nicht immer künstliche Intelligenz und AI machen. Ich muss nicht immer irgendwie an den heißesten Innovationen arbeiten, wenn es mir doch eigentlich darum geht, unternehmerisch tätig zu sein und sozusagen die Benefits eines Unternehmers zu genießen. Also sei es Eigenverantwortung, sei es Freiheit über den eigenen Kalender, sei es vielleicht nach einer gewissen Zeit auch deutlich weniger zu arbeiten bei besserer Bezahlung. Also all diese Vorteile, die muss ich nicht zwingend über ein Startup erreichen, sondern ich kann sie eigentlich sehr, sehr gut auch über den klassischen Weg einer Unternehmensnachfolge erreichen. Und der ist, muss man sagen, dann deutlich sicherer Und weil du sozusagen ein bisschen sagtest, die Fallhöhe ist ja das eine. Das, was ich sozusagen noch spannend finde, ist, es ist dann, das ist jetzt so ein bisschen meine eigene Erfahrung und mein eigenes Gefühl, der Struggle, Go-to-Market, haben wir das richtige Produkt? Wie müssen wir Sachen irgendwie optimieren, bis wir wirklich an einen Punkt kommen, dass das, was wir bauen oder aufgebaut haben, wirklich verkaufbar ist und auch im regelmäßigen Zyklus gekauft wird. Da gibt es halt immer wieder mal den Lucky Punch. Aber am Ende des Tages muss man sagen, diesen Go-to-Market zu finden, ist einfach eine Herausforderung. Das ist der große Pain von dieser Startup-Industrie und eben auch eins der großen Täler des Todes. Und hier sozusagen von einer anderen Perspektive heranzugehen, zu sagen, der Dachdeckerbetrieb von nebenan, der hat schon seinen Go-to-Market, der hat seine Kunden, da kannst du in die Bücher gucken, der hat die letzten 5 bis 10 Jahre profitabel gearbeitet, der verdient sein Geld, alle Gehälter werden bezahlt, der Unternehmer selbst kann sich auch noch was rausziehen und fährt ein tolles Auto. Also der hat bewiesen, dass er sein Geschäftsmodell, dass sein Geschäftsmodell funktioniert und der will jetzt in Rente gehen. Also ist es doch attraktiv, auch dahin zu gucken. Und ich kann natürlich verstehen, ich weiß jetzt nicht, wie attraktiv ich es finde jetzt auf einen Dachdeckerbetrieb, aber auch da gibt es ja Varianten. Also ich kann den digitalisieren, ich kann den Vertrieb optimieren, ich kann das Marketing viel toller machen oder ich kann das auch strategisch sehen und kann sagen, ich kaufe jetzt jedes Jahr noch einen Dachdeckerbetrieb dazu und baue daraus ein großes Unternehmen. Also es gibt ja Varianten bis zum Abwinken, auch in eher langweiligeren Branchen und sei es Faxgeräte, wie du es meinst, unternehmerisch tätig zu werden. Und das war für mich so ein bisschen erstmal auch nochmal eine Lernkurve, die ich auch nehmen musste.
Nochmal, um das klarzustellen, also es ging um Betriebe, die ein Faxgerät nutzen. Also es können ja alle sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Firma Faxgeräte verkauft, sondern dass die so stabil sind, dass sie sogar mit einem Faxgerät klarkommen. Also das so ein bisschen als Indikator zu nehmen. Als Ergänzung.
Ja. Mega. Ja, ja, aber der Blickwinkel ist total super. Ja. Und davon gibt es bestimmt noch einige, ne? Also das glaube ich auch.
Auf jeden Fall. Also ich habe noch nicht genau danach jetzt gesucht. Ich gehe aber davon aus, wenn du verschiedene Firmen abgleichst, findest du öfter eine Faxnummer als keine. Mhm. Tim, super spannende Einblicke, die du uns hier auch mitgibst. Und jetzt nochmal so ein bisschen, um das abzurunden. Was würdest du sagen, ist so in der gesamten Zeit deines Businessweges das Mutigste, was du getan hast?
Das Mutigste. Oh, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich das irgendwie auf eine Situation runterbrechen würde, sondern immer wieder mein Mutlevel versucht habe, auf einem gewissen Level zu halten. Dementsprechend glaube ich, all die Dinge, die ich getan habe, erfordern, glaube ich, für andere oder sind aus Blick anderer Menschen, sind die mutig. Mir fallen sie leicht aufgrund von einer gewissen Naivität wahrscheinlich. Und ich würde sagen, dass die Summe der Entscheidungen einfach einen gewissen Mut beinhalten, vielleicht manchmal weniger nachzudenken und mehr zu handeln.
Weniger nachdenken, mehr handeln. Also das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir jetzt schon in anderen Interviews gehört haben, so dieses Machen und auch damit klarzukommen, dass Machen Fehler machen bedeutet. Das ist Teil dessen. Was würdest du noch mitgeben, also für Leute, die jetzt vielleicht in den ersten 5 Jahren vom Businessweg sind, so was ist das, was dich immer begleitet hat? Vielleicht ein Spruch, vielleicht auch eine bestimmte Eigenschaft oder irgendein Impuls, den du hier noch mitgeben magst?
Ja, also ich will niemanden dazu nötigen oder auffordern, mit der gleichen Herangehensweise wie ich daran zu gehen. Also lasst euch gerne davon inspirieren, aber in erster Linie lernt euch selber kennen und versteht, was ihr gut könnt. Und dennoch, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig zusammenbekomme, mir hat geholfen diese Haltung Effectuation. Effectuation im Sinne von, ich mache den Kühlschrank auf und gucke, was drin ist und daraus mache ich irgendwas. Also ich folge sozusagen nicht einem fertigen Rezept und überlege mir erstmal ganz viel und muss erstmal viel einkaufen und mache sozusagen die ganze Preparation und überlegen, sondern ich komme eher andersrum, ich komme ins Handeln und im Handeln gucke ich dann sozusagen, was gelingt mir eigentlich daraus zu tun. Und das ist so ein bisschen eine andere Art der Herangehensweise und der Vorgehensweise. Und das muss man üben. Das kann man irgendwie am Kühlschrank ja relativ einfach üben. Also Kühlschrank auf und gucken. Aber das sozusagen im Unternehmertum zu integrieren, zu sagen, wir gucken jetzt mal, wo wir landen, da hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ich glaube, wir können in Deutschland ein bisschen mehr ins Tun kommen, als dass wir im Denken sind.
Wow, ja, super schönes Bild. Danke dafür. Also den Kühlschrank, den nehmen wir jetzt mit, vor allem mit dem Blick auf, dass jedes Unternehmen ein lebendiger Organismus ist. Also es passt perfekt. Und dann vielen Dank für deine Einblicke, Tim.
Ja, gerne, gerne. Danke dir für die Einladung.
Das war die neue Folge vom Business Wege Podcast. Hast du Inspiration und Mehrwert für deinen eigenen Weg erhalten? Dann freuen wir uns über dein Teilen und eine direkte Bewertung. Denn genau das ist die größte Motivation für uns, um ab sofort wöchentlich neue Folgen mit dir zu teilen.